Ja, ich darf euch und Sie ganz herzlich begrüßen an diesem wunderschönen Morgen. Und es ist ja schon eine Wohltat, dass es heute nicht so warm ist. Ne? Also das war ein Witz für die, die das jetzt nicht, also es ist ja doch sehr, sehr schön. Wir werden also auf eine heiße Predigt verzichten und das eher ein bisschen abgekühlt angehen. Ja, ich möchte noch einmal mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir zusammenkommen dürfen, und wir wollen dir danken für jeden Einzelnen, der da ist. Wir wollen dir danken, dass du, der Auferstandene, unter uns bist. Und wir möchten dich um deine Gnade bitten, dass wir dir begegnen können, dass du selber redest durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist, und dass du uns begegnest in deiner Liebe. Öffne du uns, Herr, die Augen, die Ohren und die Herzen, und wirke du. Amen. Ja, wie soll es anders sein? Es ist naheliegend, es geht heute Morgen ein Stück weit um Himmelfahrt. Ich weiß nicht, ob ihr Donnerstag einen Gottesdienst gehabt habt. Ach, das ist ja super, da kann ich ja toll über Himmelfahrt. Ja, das ist super. So soll das sein. Ja, ich lese einen Text aus der Apostelgeschichte 1. Die Verse 9 bis 11. Und als Jesus dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, der wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen, in den Himmel. Das ist der bekannte Himmelfahrtstext. Und in der Regel gehen Andachten, Predigten eben darum, dass Jesus eben aufgefahren ist gen Himmel, dass er weg ist und dass er dafür dann zu Pfingsten seinen Heiligen Geist gesandt hat. Aber steckt da nicht mehr dahinter? Stellen sich nicht da noch mehrere Fragen? Man muss sich das vorstellen. Die Jünger zusammen mit Jesus auf dem Berg, und die haben das ja wirklich erlebt. Auf einmal erhebt Jesus sich, geht gen Himmel. Sie haben ihm sicher hinterher geschaut. Ja, und auf einmal ist er weg. Weg. Ja. Weg. Wo ist er denn? Man muss sich das mal wirklich vorstellen. Da ist jemand unter uns. Wir sehen ihn, wir reden mit ihm. Ja, und auf einmal ist er weg. Wo ist er denn hin? Das ist eine entscheidende Frage. Umso mehr wir davon direkt betroffen sind. Denn Jesus sagt, ich werde hingehen und euch eine Stätte bereiten, dass auch ihr da seid, wo auch ich bin. Ich werde euch Wohnungen bereiten. Also da ist Jesus sichtbar unter den Jüngern, auf einmal ist er weg, nicht ohne vorher gesagt zu haben, also ich gehe einfach nur voraus und ihr werdet dann auch dahin kommen, wo ich dann bin. Ja, wo ist er? Wo werden wir hingehen? Und Jesus ist in den Himmel gefahren, aber der Himmel ist natürlich nicht das Blau da oben, der Himmel ist natürlich eine geistliche Dimension. Und die Bibel lässt uns da auch nicht im Unklaren, die beschreibt uns diese geistliche Dimension auch. Das heißt im Hebräerbrief: Ihr seid gekommen zum Berge Zion, den Herrschaftsbereich Gottes. Ihr seid gekommen zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Ihr seid gekommen zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung, und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind. Und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, also der vollendeten Gläubigen, und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zum Blute der Besprengung. Das, was hier beschrieben ist, ist der Himmel. Das ist diese Dimension, das ist das Reich Gottes. Hier lässt Gott uns hinter die Kulissen schauen. Da ist Jesus hingegangen. Und er sagt, da wirst auch du hinkommen. Der Berg Zion, der Bereich der uneingeschränkten Herrschaft Gottes, das himmlische Jerusalem, Wohnort Gottes und dann Myriaden von Engeln. Da muss eine Menge los sein. Ich weiß gar nicht, was die Zahl Myriaden, habe ich vorher nie gehört, weiß ich gar nicht, was ist. Viel, ja, viel, das ist gut. Also Myriaden von Engeln, also ganz, ganz dolle viel, ja. Mit denen wir übrigens was zu tun haben. Gott sagt, dass die Engel dienstbare Geister sind für die, die das Heil erben sollen. Das ist also nicht einfach irgendwo diese Myriaden von Engeln, sondern Gott sagt, die sind on Tour, Engel on Tour. Gibt mir in Halberstadt immer diese Autoaufkleber, ja? Sponsert bei Engel oder so, ne? Oder ist ein Autohaus oder sowas, ja? Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, da wäre jemand sehr verliebt gewesen und hätte dann den Aufkleber sponsert bei Engel vom Freund oder Mann, ja? Dabei ist das ein Autohaus, ja, wie unromantisch. Aber Myriaden von Engeln. Und die haben tatsächlich etwas zu tun. Und dann die Gemeinde der Erstgeborenen, die Geister der vollendeten Gerechten. Das sind die Gläubigen, die schon bei dem Herrn sind. Die sind nicht tot, die schlafen nicht. Die sind wach, die sind da. Ihr seid gekommen zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und zu den letzten beiden sagt uns die Bibel etwas sehr Interessantes. Gemeinde der Erstgeborenen, Geister der vollendeten Gerechten. Da sagt nämlich die Bibel in Hebräer 12,1, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Dazu heißt es in der Wuppertaler Studienbibel, und das ist mal wirklich interessant, ich zitiere, der Autor des Hebräerbriefes verwendet ein Bild, das der Antike sehr geläufig war. Der Christ wird einem Wettkämpfer verglichen, der in der Arena um den Siegeskranz läuft, während Tausende von Zuschauern in den Rängen Zeugen des Wettkampfes sind. Die Schar der Geister der vollendeten Gläubigen nimmt Anteil an dem Weg der Gemeinde auf Erden. Die bereits vollendete Gemeinde hat Teil an unseren Kämpfen und unseren Wegen. Und das ist ein Ding. Und das geht noch weiter. Vom Griechischen her wird das in Anlehnung an einen Staffellauf benutzt, diese Formulierung. Das heißt, erstens, die von uns gegangenen Gläubigen sehen die uns. Aber sowas von. Also die Gläubigen, die bei dem Herrn sind, sehen uns heute und hier. Und zwar ist das wie ein weites Rund in der Arena und wir sind on Tour, wir sind unterwegs. Und die Gläubigen, eine Wolke von Zeugen und nicht nur das, ähnlich wie beim Staffellauf, die fiebern unserer Ankunft entgegen, weil sie ohne uns letzten Endes eben doch nicht vollendet sind. Das gehört zusammen. Die sind schon da und die sitzen im Stadion, wo wir einlaufen. Und dann komme ich, ja, mit meinem Staffelstab und dann brandet die Menge auf, ja, und ja, yeah, der Markus ist da, das ist doch toll, ja. Also, wir gehören zusammen, wir gehören zusammen und wir sind unterwegs und ein Heer von für uns nicht sichtbaren Gläubigen sieht uns laufen und kämpfen und fiebert mit uns entgegen. Ich finde das großartig. Ja, das ist der Himmel. Da ist Jesus entschwunden. Wo aber ist nun dieser Ort? Wir wissen, da oben ist er nicht. Wo ist er? Jesus sagt am Ende vom Matthäus-Evangelium, geht nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Aber Jesus ist doch weg. Er ist ja gen Himmel gefahren. Er ist doch weg. Wie kann das sein, dass er sagt, ich bin bei euch bis zur Vollendung des Zeitalters? Im Lukas-Evangelium, da sagt uns Jesus, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes ist hier. Seine geistliche Dimension. Und hier ist natürlich das Wort Jesu Wahrheit. Jesus ist in den Himmel gegangen, in diese Dimension, was ihn nicht daran hindert, hier unter uns zu sein, weil das Reich Gottes unter uns ist. Und mehr als das, Paulus sagt, Gott hat uns mit auferweckt und er hat auch uns mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus. Also da, wo wir im Geist leben, wo wir beten, erleben wir, sind wir in diesem Reich Gottes drin und das Reich Gottes ist auf der anderen Seite mitten unter uns. Das bedeutet, wir, die wir heute Morgen hier sitzen, wir sind umgeben, wir sind mittendrin in einem unsichtbaren Universum. Die uns bekannte, sichtbare Welt, die ist mit der unsichtbaren verzahnt, geht ineinander über, ist gar nicht zu trennen. Und das wird deutlich in der Schrift. Immer und immer wieder wird dieser Schleier zwischen uns und dem Reich Gottes durchbrochen. Das ist nicht die Berliner Mauer, es ist ein Schleier. Zum Beispiel eine Stelle aus Matthäus 17,3. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Und er, Jesus, wurde vor ihnen umgestaltet. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Jesus befindet sich in diesem Moment, eigentlich immer, aber hier wird es sichtbar, genau zwischen diesen Welten. Die Jünger sehen ihn, aber er wird verklärt. Er strahlt, man stellt sich das auch so ein bisschen durchscheinend vielleicht vor, er strahlt und das ist das Licht der jenseitigen Welt. Und dann erscheint Mose und Elia. Übrigens dieses mit diesem Jesus, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Das ist übrigens was, was man sehr viel häufiger erlebt in der Bibel. Ja, von Mose heißt es, als er die Begegnung mit Gott hatte, strahlte er auch so. Von Stephanus heißt es, er hatte ein Gesicht wie das eines Engels. Da ging es auch um diese Ausstrahlung. Und man erlebt es auch heute unter der Christenheit. Ja, man erlebt, nicht immer, aber man erlebt, wenn Menschen aus dem Gebet kommen, haben die ein anderes Charisma. Ja, das ist wahrnehmbar. Nicht immer, aber sehr häufig. Also hier haben wir mit verschiedenen Welten zu tun. Interessant finde ich bei Mose und Elia, also die sind natürlich zu erkennen als Mose und Elia, und irgendwie sieht das gar nicht so spektakulär aus. Irgendwie, ja, Mose und Elia, wo kommen sie her? Das macht nicht den Eindruck von Hektik, von Stress, als kämen die vom Ende der Welt eilig angereist. Sondern so, als würden die einfach nur einen Schritt vorgehen und dann sind sie da. Ähnlich Johannes 20, 19 bis 21. Als es nun Abend war, an jenem Tage, dem ersten Tag der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, da kam Jesus und er trat in die Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da, finde ich ein toller Bibelvers, ja. Da freuten sich die Jünger, finde ich toll. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Auch hier gar keine Spur von Hektik oder so. Jesus tritt einen Schritt vor. Und er ist da, mitten unter den Jüngern. Warum in die Ferne schweifen, wo das Gute doch so nahe ist? Das Reich Gottes ist hier. Und für Jesus ist es ein halber Schritt, in diese sichtbare Welt zu treten. Und es gibt viele Beispiele. Es gibt auch das umgekehrte Beispiel. Bei den Emmaus-Jüngern, da heißt es, die waren also unterwegs und auf einmal kommt da ein Mensch zu ihnen. Sie unterhalten sich mit ihm und dann heißt es, und sie erkannten ihn Und er wurde unsichtbar. Weg ist er. Ein Schritt. Diese Texte, und man könnte auch diese ganzen Engelserscheinungen noch dazu nehmen, diese Texte verbreiten nach meinem Empfinden durchaus eine gewisse Gelassenheit. Das ist so. Hier berührt sich Himmel und Erde. Wir leben in zwei Welten. Und es ist, als wäre hier einfach nur ein Schleier, der unsere Welten trennt. Ein Schleier, den Gott immer einmal lüftet und der offenbar auch schon ein Stück weit zu durchschreiten ist. Was bedeutet das? Nach Hebräer 11, 1 bis 3 sind wir von einer unsichtbaren Dimension umgeben, die wahnsinnig viel, viel größer ist als die sichtbare Welt. Viel, viel größer und auch viel, viel wichtiger als all das, was uns seelisch wahrnehmbar umgibt. Ich bin überzeugt, die sichtbare Welt ist ein Korn im Universum des Nichtsichtbaren. Und in Hebräer 11, da heißt es, der Glaube ist aber eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind und dass das Sichtbare aus Nichtsichtbarem geworden ist. Also das Entscheidende, das Grundlegende ist das Nichtsichtbare. Und interessanterweise die Schlachter, denke ich, Schlachterübersetzung, die sagt, der Glaube aber ist die Verwirklichung oder die Umsetzung, die Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Der Glaube erfasst das Nichtsichtbare. Das aber nicht als ein vages, unsicheres Ding, sondern im Gegenteil, als das Entscheidende. Herr, öffne uns die Augen. Das ist Glaube. Der Glaube ist die Umsetzung, die Realisierung, die Verwirklichung des Unsichtbaren. Und dem sollten und dem dürfen wir Rechnung tragen. Paulus beschreibt das mit den Worten, wir, die wir sehen auf das Unsichtbare. Und das sagt Paulus nicht einmal. Und er nimmt das Beste von uns an. Er sagt es auch, wie selbstverständlich. Er sagt, wir, die wir sehen auf das Nicht-Sichtbare. Und das ist nicht sowas nicht zu greifendes, sowas Unkonkretes. Ja, im ersten Moment denkt man, wenn man sagt, wir, die wir schauen auf das Nicht-Sichtbare, dann sagen wir, ja, wir schauen auf die Dinge, die Ewigkeitswerte haben, wir schauen, wir wissen, Jesus ist für uns gestorben, auferstanden und so weiter. Nein, es geht hier um etwas sehr Konkretes, nicht um irgendwas Allgemeingültiges oder so. Leben im Glauben ist nicht Leben im Bekenntnis. Leben im Glauben bedeutet Leben aktiv im Glauben. Leben aktiv im Umgang mit den Nicht-Sichtbaren. Das ist Glaube. Und das wird ja deutlich, nicht? Von Mose heißt es zum Beispiel, der fürchtete den Pharao nicht, denn er sah auf den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Das ist eine ganz konkrete Sache. Er handelte darauf hin. Wir, die wir sehen auf das Unsichtbare. Und das bedeutet, dass wir damit rechnen mit dem Nicht-Sichtbaren. Ja, und mehr als das. Wir rechnen nicht nur mit dem Nicht-Sichtbaren, sondern wir bauen sogar auf das Nicht-Sichtbare. Und es ist so wichtig, gerade in unserer Welt heute, dass wir uns nicht gefangen nehmen lassen von den allein äußeren Dingen und schon gar nicht von einer überflutenden Medienwelt. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Und das ist nicht von Gott. Ja. Diese Vereinnahmung durch diese ganzen Medien. Ich habe es früher genossen, Nachrichten zu gucken. Jetzt ganz abgesehen vom Inhalt, will man die heute nicht mehr sehen. Aber ich habe es genossen, Nachrichten zu gucken. Heute stehen mir die Nachrichten bis da oben. Ja. Wohin ich komme, überall, da läuft ein Spruchband, eine Top-News, Eilmeldung, was weiß ich. Nachrichten hier, Nachrichten da, Fernsehen da, irgendwas. Das sind Dinge, die uns bewusst gefangen nehmen wollen und sollen, diese Mediengeschichte. Ja, es gibt eine Stelle in der Offenbarung, da heißt es, dass da irgendein Bild ist, das sprechende Bild. Ja? Das würde ich jetzt nicht weiter auslegen und habe mich auch nicht damit beschäftigt. Aber für mich klingt das sehr vertraut, ja, dieses sprechende Bild. Und das ist, da kann man sich ja nur mit Mühe den Computer wegdenken, ne, aus dem Zusammenhang. Ja. Lasst euch nicht gefangen nehmen. Das Entscheidende läuft nicht hier mit den Augen und auch nicht im Intellekt in erster Linie. Wir leben in ganz anderen Dimensionen und Wirklichkeiten. Sehen auf das Unsichtbare bedeutet Leben im Glauben, bedeutet Gebet, bedeutet glaubensvolle Erwartung, bedeutet Suchen dessen, was man nicht sieht. Paulus sagt im 1. Thessalonicher, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, und das sind wir, so sucht, was droben ist, also nicht da oben, sondern hier im Reich Gottes, sucht, was droben ist. Wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wir können und wir müssen uns nicht, auch nicht auf einen intellektuellen Glauben beschränken. Das gilt sogar für ein rein intellektuelles Bibelstudium. Also man darf zuweilen denken und besonders sinnig ist das, wenn man beten denkt. Aber der Glaube ist keine intellektuelle Geschichte. Und auch das Verstehen der Heiligen Schrift ist keine in erster Linie intellektuelle Geschichte. Wie viele Eitelkeiten gibt es auch im frommen Bereich? Da werden große, dicke Bücher geschrieben, nicht? Ein Professor, Doktor, sonst was, und der ergießt sich in seinen hochintellektuellen Bibelkenntnissen ein Showlauf der Eitelkeiten unter Umständen. Nein, auch im Umgang mit der Schrift geht es nicht um den Intellekt. Alleine. Im Übrigen, das ist ganz witzig, ihr könnt mal gucken, wie die Schrift mit der Schrift umgeht. Ja, also rein intellektuell, da werden Schriftstellen zitiert im Neuen Testament, exegetisch, nach unserer heutigen theologischen Arbeitsweise, exegetisch ging das überhaupt nicht. Ja, da werden also Stellen zitiert aus dem Alten Testament in einen neutestamentlichen Kontext gesetzt, die nach unseren exegetischen Erkenntnissen so nie anwendbar wären und auch nicht passen. Ja, da macht Gott sich aber nichts draus. Aber es geht nicht um den Intellekt. Paulus sagt an einer Stelle, die Logismen, also Logik, das sind ungöttliche Festungen und die zerstören wir. Ja, da muss man ein wenig aufpassen. Und vor allen Dingen müssen wir uns nicht auf den intellektuellen Glauben beschränken. Zum Schluss. Egal, wie deine Lage ist, ganz in deiner Nähe, und das meine ich nicht suggestiv, das ist die Realität. Egal, wie deine Lage ist, ganz in deiner Nähe und das immer und jeden Tag, und es kommt noch nicht mal auf deine Frömmigkeit an, ganz in deiner Nähe ist das Reich Gottes mit der ganzen Fülle gegenwärtig. Und deshalb lasst uns suchen, was droben ist. Lasst uns beten um erleuchtete Augen des Herzens. Lasst uns die Einladung von Jesus annehmen, hinter den Vorhang zu treten. Es ist ein Vorhang, es ist ein Schleier. Du kannst einfach hindurchgehen. Wie geht man hindurch? Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade. Wo steht denn dieser Thron der Gnade? Lasst uns doch hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Lasst uns hinter den Schleier treten. Lasst uns im Gebet, das ist der Step, der Schritt hinter den Schleier, lasst uns im Gebet hinter diesen Schleier treten, und das ist so, da werden wir Dinge erfahren, die wir vorher nicht wussten. Das ist schön. Da erleben wir eine Gemeinschaft, die der Mensch ohne Gott nicht kennt. Gemeinschaft mit dem Auferstandenen, Gemeinschaft im Gebet, in einer innigen Verbundenheit mit anderen Gläubigen. Ja, hinter diesem Vorhang erleben wir Kraft, die nicht von dieser Welt ist. Wir erleben eine Weisheit, die nicht von dieser Welt ist. Wir erfahren einen Zuspruch, der nicht von dieser Welt ist. Und hinter diesem Schleier, da können wir sogar die Welt bewegen. Wenn wir uns das auf der Zunge zergehen lassen, ja, das Sichtbare ist lediglich eine Folge des Unsichtbaren. Und wir können durch den Schleier gehen und wir können Einfluss nehmen im Gebet. Das ist ein Ding. Ja. Also das ist wirklich ein Ding. Ich möchte schließen, ich glaube, es ist ein Kinderlied. Ich kann es euch leider nicht vorsingen, weil ich nicht singen kann. Und zweitens, weil es passt einfach nicht wirklich, aber zur Predigt schon. Und zwar heißt es da, seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und er ist doch rund und schön. So sind auch manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Amen.